Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Nach dem sogenannten Apostelkonzil sind Paulus und Barnabas zu den Christen in der syrischen Stadt Antiochia zurückgekehrt, um sie über die Beschlüsse der Apostel und der Urgemeinde in Jerusalem zu informieren. Demnach brauchen Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus Christus finden, sich nicht an das von Mose überlieferte Gesetz und an jüdische Bräuche zu halten. Auch auf die Beschneidung können sie verzichten. Aber aus Rücksichtnahme auf diejenigen, die immer noch im Judentum verwurzelt sind, soll beispielsweise auf den Verzehr von nicht ausgeblutetem Fleisch verzichtet werden. Allzu lange hält es Paulus in Antiochia nicht aus. Zusammen mit Silas bricht er auf zu seiner zweiten Missionsreise. Unter anderem besucht er die neu entstandenen Gemeinden in Kleinasien, um ihnen ebenfalls die Beschlüsse des Apostelkonzils mitzuteilen. Außerdem liegt es ihm am Herzen, dass sie geistlich gesehen auf dem richtigen Kurs bleiben. Das kleine Missionsteam, bestehend aus Paulus und Silas, wird durch einen jungen Mann namens Timotheus und später offenbar auch noch durch Lukas, den Verfasser der Apostelgeschichte, ergänzt. Dann geschieht etwas, was man in seiner Bedeutung für das Christentum überhaupt nicht hoch genug einschätzen kann. In einer nächtlichen Vision sieht Paulus einen Mann, der ihn darum bittet, nach Mazedonien zu kommen. Paulus und die anderen folgen diesem Ruf. Sie überqueren mit dem Schiff die Ägäis und betreten zum ersten Mal europäisches Festland, sozusagen mit dem Evangelium im Reisegepäck. Die Botschaft von Jesus Christus, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist und ihnen ewiges Leben schenken möchte, ist in Europa angekommen. In der Stadt Philippi, heute im Norden Griechenlands gelegen, findet die Purpurhändlerin Lydia als erster Mensch in Europa zum christlichen Glauben. Auch die erste christliche Gemeinde entsteht in Philippi. Dann ziehen Paulus, Silas und Timotheus weiter in Richtung Westen nach Thessalonich und Beröa und anschließend in Richtung Süden nach Athen. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, ist vermutlich auch dabei. Denn in Kapitel 16 schilderte er die Ereignisse auf einmal in der Wir-Form. Wir suchten sogleich nach Mazedonien zu reisen, hieß es dort in Vers 10. Dieses Wir taucht auch später immer wieder auf. Zwischendurch jedoch, wie auch gleich am Anfang von Kapitel 17, scheint sich Lukas in seiner Rolle als stiller Beobachter zurückzuziehen. Aus Wir wird wieder Sie, Paulus, Silas und Timotheus. In Vers 1 wird über sie berichtet, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, da war eine Synagoge der Juden. Wie schon so oft, wenn er in eine fremde Stadt kommt, besucht Paulus dort zunächst das jüdische Gotteshaus, die Synagoge. Dort fühlt er sich zu Hause, denn er ist ja selbst ein gebürtiger Jude. Außerdem hofft er natürlich, in der Synagoge auf andere Juden zu treffen, die er auf den Messias Jesus Christus hinweisen kann. Abgesehen davon ist es für Paulus und seine Reisegefährten sicher hilfreich, überhaupt erste Kontakte zur einheimischen Bevölkerung aufzubauen, um dann auch in der Öffentlichkeit das Evangelium zu verkündigen. Wenn es ihnen dann gelingt, sowohl unter den Juden als auch unter den Heiden einige Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, dann geschieht etwas sehr Interessantes. Dann entsteht nämlich eine christliche Gemeinde vor Ort, in der sich zwei sehr unterschiedlich geprägte Gruppen von Menschen irgendwie zusammenraufen müssen. Einerseits die sogenannten Judenchristen, die sich auch weiterhin mit ihren jüdischen Traditionen verbunden fühlen, und andererseits die Heidenchristen, die ihre alten religiösen Bindungen wohl oder übel aufgeben müssen. Der eben gelesene Vers 1 berichtet darüber, dass Paulus und seine Begleiter, nachdem sie in Philippi aufgebrochen sind, zunächst die Stadt Amphipolis erreicht haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten in der Umgebung, die meistens einen mehr oder weniger rechteckigen Grundriss haben, war Amphipolis von einer annähernd runden Stadtmauer umgeben. Denn in dieser Stadt kreuzten sich einige Wege, so dass man die Stadt anscheinend früher einmal in alle Himmelsrichtungen über 9 verschiedene Straßen verlassen konnte. Auch die Via Ignatia, eine römische Militär- und Handelsstraße, durchquerte die Stadt Amphipolis oder führte zumindest direkt an ihr vorbei. Diese Straße verband die Adriaküste mit dem Bosporus und war im Grunde die östliche Fortsetzung der bekannten Via Appia. Von Rom aus konnte man über diese Verbindung die andere Metropole des Römischen Reiches, nämlich die Stadt Konstantinopel, das heutige Istanbul, erreichen. Auf der Via Ignatia sind nun also neuerdings außer Geschäftsleuten und römischen Soldaten auch ein paar christliche Missionare unterwegs. Von Amphipolis kommend ziehen sie weiter nach Apollonia und dann nach Thessalonich. Thessalonich liegt eigentlich im Landesinneren. Trotzdem gibt es dort einen Seehafen, weil insgesamt 3 Flüsse für einen Zugang zur Ägäis und damit zum Mittelmeer sorgen. Zur Zeit des Apostels Paulus ist Thessalonich eine römische Kolonie. Und damit wieder zurück zu unserem Bibeltext. In Kapitel 17 der Apostelgeschichte wird in den Versen 2 und 3 berichtet: Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein, und zwar zu den Juden in der Synagoge, und redete mit ihnen an 3 Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen, und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Der Hinweis, dass Paulus an 3 Sabbaten in der Synagoge redete, gibt uns einen Anhaltspunkt, wie lange er sich ungefähr in Thessalonich aufgehalten haben mag. Vermutlich kaum länger als einen Monat. In diesem recht kurz bemessenen Zeitraum hat er also das Evangelium verkündigt, hat mit den Leuten gesprochen, die Jesus nachfolgen wollten, um ihnen die Grundzüge der christlichen Lehre beizubringen, und hat wahrscheinlich auch Hilfe beim Aufbau einer neuen Gemeinde geleistet. Ich würde sagen, Paulus hatte alle Hände voll zu tun. Interessant finde ich, auf welche Art und Weise Paulus das Evangelium verkündigt hat. Er tat ihnen auf und legte ihnen dar, so heißt es in Vers 3, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus der Christus ist. Oder, um es mit einem hebräischen Begriff zu sagen, dass dieser Jesus der Messias ist. Paulus stützt sich bei seinen Predigten also auf die alttestamentlichen Prophezeiungen über den kommenden Messias. Diese Prophezeiungen stellt kein Jude, der in der Synagoge sitzt und Paulus zuhört, in Frage. Und dann wird Jesus ihnen als der angekündigte Messias präsentiert. Wie schon vor ihm der Apostel Petrus, so weist auch Paulus ausdrücklich auf den Kreuzestod Jesu hin und, ganz wichtig, auf seine Auferstehung. Denn dass Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist, lässt sich nicht nachprüfen. Dass er auferstanden ist, haben dagegen viele Augenzeugen bestätigt. Auferstehen kann niemand, außer wenn Gott es so will. Somit dient die Auferstehung sozusagen als Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn und der Messias ist. Im Blick auf die christlichen Gemeinden heute würde ich mir oft wünschen, dass nicht immer nur auf den gekreuzigten Jesus hingewiesen wird. Denn schließlich war das Kreuz von Golgatha nicht das Ende für ihn, sondern er ist vom Tode auferstanden und zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt. Jesus lebt. Und wenn wir uns diese Tatsache immer wieder bewusst machen, kann das die Art und Weise verändern, wie wir unser Christsein im Alltag leben. Denken wir daran, und damit kehre ich zu unserem Bibeltext zurück, nur an 3 Sabbattagen hat Paulus in der Synagoge von Thessalonich zu den Juden geredet. Aber die Auferstehung Jesu war immer ein Thema. In Vers 4 wird nun berichtet, einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Mit den gottesfürchtigen Griechen sind hier Leute gemeint, die von Geburt an keine Juden waren, aber sich dem Judentum angeschlossen haben. Sie lassen sich von Paulus und Silas offenbar leichter überzeugen als diejenigen, die schon immer Juden waren. Eine große Menge von ihnen, so heißt es hier, schlossen sich ihnen an. Und nicht wenige, also eine beträchtliche Anzahl von den angesehensten Frauen. Weiter ab Vers 5. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, »Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen.« Einige der Juden in Thessalonich sind richtig sauer. Sie lehnen die christliche Botschaft nicht einfach nur für sich selbst ab, sondern sie sehen darin eine Gefahr für das Judentum. Eben weil das Christentum nicht eine völlig neue Religion ist, sondern gewissermaßen eine Ergänzung oder Fortführung des jüdischen Glaubens. Wenn ich das so sage, hört sich das bestimmt auch für viele Christen ziemlich provokant an. Aber denken wir daran, wie Paulus in seiner Predigt offenbar Bezug genommen hat auf das Alte Testament und wie er seine Zuhörer darauf hingewiesen hat, Vers 3, dass Jesus der Christus sei, der verheißene Messias. Auch Jesus selbst hat ja einmal gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das alles sehen die Juden in Thessalonich als Gefahr für ihren Glauben an. Deshalb bezeichnen sie Paulus und Silas als Leute, die den ganzen Weltkreis erregen und jetzt auch hierher gekommen sind. Das hört sich zwar ein bisschen übertrieben an, aber wenn man bedenkt, dass die erste christliche Gemeinde in Jerusalem entstanden ist und dass es nun schon weitere Gemeinden in Judäa, Samarien, Galiläa, Syrien und in Teilen von Kleinasien gibt. Und in Europa ist das Evangelium ja nun auch schon angekommen. Tatsächlich wird es gar nicht so lange dauern, bis es im ganzen Römischen Reich Einfluss gewinnt und teilweise große Umwälzungen verursacht. Ich lese nun weiter ab Vers 7. Paulus und Silas hatten sich offenbar bei einem der neu bekehrten Christen, einem gewissen Jason, einquartiert. Doch als die Stimmung immer explosiver wurde, brachten sie sich anderswo in Sicherheit. Also schleppten die erzürnten Juden den armen Jason und einige andere Christen vor die Oberen der Stadt und sagten, »Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus.« So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Bürgschaft leisten bedeutet, sie müssen eine Kaution stellen, die sie nicht zurückerhalten, falls man Paulus und Silas doch noch bei ihnen erwischt oder wenn man sie zukünftig bei ihnen antreffen sollte. Paulus und Silas werden in Thessalonich gewissermaßen offiziell zu unerwünschten Personen erklärt. Das nimmt den beiden aber nicht den Wind aus den Segeln. In den Versen 10 und 11 wird berichtet, die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Endlich mal ein paar vernünftige Leute, die nicht gleich lautstark protestieren, als Paulus und Silas ihnen von Jesus Christus erzählen, die aber auch nicht leichtgläubig alles akzeptieren, was man ihnen vorsetzt, sondern sie überprüfen anhand der Schrift, in ihrem Fall anhand des Alten Testaments, ob das, was Paulus und Silas behaupten, damit in Einklang zu bringen ist. Besonders viel erfahren wir allerdings nicht über die Gemeinde, die in Beröa entsteht. Nur, dass sie recht bald Besuch aus Thessalonich bekommt. Aber ich will nicht vorgreifen. In Vers 12 ist erstmal von denen die Rede, die sorgfältig in der Schrift forschen, ob sich so verhielte, wie Paulus und Silas es behaupten. Und siehe da, so glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Da schickten die Brüder Paulus sogleich weiter bis an das Meer. Silas und Timotheus aber blieben zurück. Der Apostel Paulus muss sich also zunächst mal ohne seine beiden Reisegefährten durchschlagen. Dafür aber wird er von einigen Christen aus Beröa begleitet. Vers 15. Die aber Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag empfangen hatten, dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, kehrten sie zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulus seinen Begleitern mitteilt, schaut mal, wie die Lage ist, ob sich die neu hinzugekommenen Christen bereits allein zurechtfinden. Wenn sie noch Rat und Hilfe brauchen, gebt ihnen noch ein bisschen Zeit. Auf Silas und Timotheus können sie sich hundertprozentig verlassen. Sobald die beiden aber nicht mehr gebraucht werden, sollen sie so schnell wie möglich zu mir nach Athen kommen. Weiter ab Vers 16. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Während in der Stadt Rom die Fäden der Macht zusammenlaufen, ist Athen die geistig-kulturelle Hauptstadt. Aber von prachtvollen Gebäuden und kunstvoll gefertigten Statuen lässt sich Paulus nicht beeindrucken. Für ihn ist Athen eher die Hauptstadt der Götzenverehrung und des Aberglaubens. Wie wir gleich erfahren werden, kommt er mit einigen Einheimischen ins Gespräch. Möglicherweise, während Paulus irgendwo auf dem Marktplatz ein paar Zelte verkauft. Paulus ist nämlich ursprünglich Zeltmacher von Beruf, wie wir in Kapitel 18 erfahren werden. Und, nun ja, während Paulus vielleicht ein kleines Sortiment an Zelten zum Verkauf anbietet, redet er nebenbei auch über seinen Glauben. Vers 18. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wollte er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Über die Epikureer und Stoiker ließe sich so einiges sagen. Kurz gefasst könnte man die Vertreter der beiden philosophischen Richtungen vielleicht so beschreiben. Die Epikureer, die nach ihrem großen Vorbild, dem Philosophen Epikur, benannt sind, halten alles das für wertvoll, was ihnen Freude und Lust verschafft. Schmerz und Leid verabscheuen sie, weil sie in solchen Erfahrungen keinen Sinn sehen. Die Stoiker sind nach der Stoa benannt, einer der wohl wichtigsten philosophischen Lehren des Abendlandes. Selbstbeherrschung und Gelassenheit sind für die Stoiker ein hohes Gut. In gewisser Weise stehen also die Grundüberzeugungen der Epikureer und der Stoiker in einem scharfen Kontrast zueinander. Während die einen jeder Art von Genuss nicht abgeneigt sind, fordern die anderen ein hohes Maß an Selbstbeherrschung. Was Paulus dagegen den Leuten erzählt, ist weder mit dem einen noch mit dem anderen völlig in Einklang zu bringen. Deshalb bezeichnen sie ihn kurzerhand als Schwätzer, der anscheinend fremde Götter verkündigen will. Obwohl das ziemlich abschätzig klingt, hat Paulus immerhin ihre Neugier geweckt. Ab Vers 19 wird berichtet, sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren, nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Tja, fast scheint es so, als ob Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, sich einen kleinen Seitenhieb auf die Athener Bevölkerung nicht verkneifen kann. Sie haben nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Doch wenn wir ehrlich sind, viele Menschen in der heutigen Medien- und Konsumgesellschaft ähneln den Leuten im damaligen Athen. Da viele nicht mehr von morgens bis abends schuften müssen, sondern über ein ordentliches Kontingent an Freizeit verfügen, können sie sich auch den weniger wichtigen Dingen im Leben widmen. Und so sind die Massenmedien voll von Tratsch und Klatsch. Schon in den 1980er Jahren brachte der angesehene Medienwissenschaftler Neil Postman ein Buch mit dem Titel heraus »Wir amüsieren uns zu Tode«. Ja, wenn Sie mich fragen, viele von uns amüsieren sich zu Tode und vergessen dabei, auf die wichtigste Botschaft der Welt zu hören, nämlich auf das Evangelium von Jesus Christus. Zurück zu Paulus und den neugierigen oder sagen wir mal wissbegierigen Athenern. Sie bringen ihn auf den Areopag, den sich viele Leute wie einen Marktplatz vorstellen. Doch vom Marktplatz war in Vers 17 die Rede. Der Areopag oder Areshügel dagegen ist ein Felsen, der sich rund 115 Meter über die Stadt erhebt. Er liegt nordwestlich der Akropolis, mitten in der Stadt. Auf diesem Hügel tagte früher der oberste Rat von Athen. Hier soll nun Paulus eine Rede halten über die fremden Götter, die einige Leute hinter seiner Lehre vermuten. Und Paulus lässt sich nicht einschüchtern, sondern liefert, was man von ihm erwartet. Ja, er hat ihnen, was sie so sehr lieben, etwas Neues mitzuteilen und präsentiert ihnen tatsächlich einen dieser fremden Götter. Der Apostel Paulus. Normalerweise ist er ja bekannt dafür, dass er den Menschen das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. In Athen auf dem Areopag lässt er sich jedoch darauf ein, seinen Zuhörern einen Gott vorzustellen, den sie angeblich schon lange als unbekannten Gott verehrt haben. Man darf gespannt sein, ob und wie er dann doch noch die Kurve kriegt, um den Leuten Jesus Christus ans Herz zu legen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.